Meet the CXO. Wir reden, was verbindet.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meet the CXO. Mein Name ist Claudia Nehmert. Ich bin Vorstand für Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom. Mein heutiger Gast macht das Unmögliche möglich. Er bringt unser Gehirn zum Lachen und die Neurowissenschaft auf die Bühne. Dr. Henning Beck ist Biochemiker und deutscher Meister im Science Slam. Seine Bestseller wie Irren ist nützlich zeigen uns, dass unsere Denkfehler eigentlich unsere Superkräfte sind. Ich muss sagen, das hat mich sehr beruhigt. Als Redner und Kolumnist erklärt er, warum das menschliche Gehirn der künstlichen Intelligenz noch immer einen Schritt voraus ist und ich hoffe auch voraus sein wird. Warum es aber dennoch gut ist, KI einzusetzen, dazu haben Sie auch ganz besondere Meinungen. Ich freue mich daher sehr, heute begrüßen zu dürfen als meinen Gast Henning Beck. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch total auf unser Gespräch und ich fange mal mit einer persönlichen Frage an. Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, sich mit dem menschlichen Gehirn und seiner Funktionsweise zu beschäftigen?
Gibt es etwas Spannenderes als das Gehirn? Ich würde sagen, es ist das letzte große Geheimnis der Wissenschaft, also der Biologie zumindest. Und wir haben das Gehirn mit Abstand am besten erforscht von allen Organen und wir haben es am wenigsten verstanden. Und das ist diese Faszination. Du schaust auf das Gehirn und da soll alles rauskommen. Gedanken, Ideen, dein Charakter, deine Erinnerung, alles soll da drinne sein. Bisschen größer als zwei Fäuste und das reicht, um all das sich auszudenken, was wir eben denken. Es ist immer noch eine völlige Faszination, die davon ausgeht.
Sie sind ja dazu gekommen, von der Wissenschaft über Science Slam dahin zu kommen, einer breiten Masse Wissenschaft erklärbar zu machen. Jetzt muss ich sagen, ich bin Mutter von zwei Teenagern, 14 und 17, und ich finde die Kombination aus Humor und Wissenschaft wirklich ganz große Klasse. Würde mir wünschen, es gäbe mehr davon. Was hat Sie denn auf die Kombination gebracht?
Ja, das war ein glücklicher Zufall, muss ich sagen. Also ein Science Slam, vielleicht zur Erklärung, das ist ein Vortragsturnier. Also man tritt nacheinander in 10 Minuten mit seinem wissenschaftlichen Thema auf der Bühne auf und hat die Aufgabe, das jetzt einem populärwissenschaftlichen, Nicht-Expertenpublikum vorzustellen. Genau, und da hatte ich dann die Ehre, deutscher Meister zu werden vor ein paar Jahren. Und diese Idee hat mich nicht losgelassen, quasi diese wissenschaftliche Tiefe so zu verpacken, dass man das versteht. Weil ich finde, man macht Wissenschaft für Menschen. Ja, da muss man sie aber auch so erklären, dass Menschen das verstehen. Und das ist eigentlich auch eine sehr wichtige Aufgabe von Wissenschaft an sich.
Und Sie haben sich ja sehr viel damit beschäftigt, was der Unterschied ist zwischen unserem menschlichen Gehirn und der Funktionsweise der sogenannten künstlichen Intelligenz. Könnten Sie mal ganz kurz unseren Zuschauenden erläutern, wo Sie die größten Unterschiede in den beiden Systemen sehen?
Nun, also ein menschliches Gehirn ist eigentlich besonders schlecht darin, wenn es darum geht, viele Daten auszuwerten. Es ist besonders schlecht darin, sich viele Sachen zu merken beispielsweise. Es ist immer dann gut, wenn die Datenlage schlecht ist, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, die wir nicht 1:1 quantifizieren können. Sprich, all diese Dinge, die so ein bisschen, ich sag mal, qualitativ sind. Immer wenn es um etwas Quantitatives geht, ist künstliche Intelligenz extrem gut. Warum? Weil künstliche Intelligenz, zumindest sagen wir mal das, was wir bei ChatGPT oder bei Sprachmodellen kennen. Es gibt natürlich noch sehr viele andere KI-Formen, aber das ist ein sehr griffiges, für jeden verständlich irgendwie. Was letztendlich gemacht wird, ist, diese KI nimmt einen großen Datensatz und versucht, ein statistisches Skelett dieses Datensatzes zu erkennen. Beispiel, bei ChatGPT, bei Sprachmodellen war die Idee, nehmen wir doch mal alles, was Menschen jemals in Sprache gefasst haben. So, dann nehmen wir das alles und bilden quasi ein statistisches Destillat aller Wörter. Und dann können wir feststellen, welche Wörter tauchen denn häufig im Umkreis mit anderen Wörtern auf. Dann kann ich mir, wenn ich dieses statistische Ergebnis habe, einen Satz bauen. Wie mit so Lego-Bausteinen. Ich kann sagen, welches Wort kommt denn wahrscheinlich nach einem anderen Wort. So baue ich es mir zusammen. Man überlege sich, wie Menschen Sprache erzeugen, wie sie Sprache erzeugen. Sie gehen ja nicht los und sagen, ich habe mein Wort. Sagen wir mal ich. Welches Wort kommt denn wahrscheinlich nach ich gehe? Und dann statistisch könnte kommen, ich gehe oft. So bauen sie sich ja nicht einen Satz zusammen. Und da sieht man, Menschen denken genau andersrum. Sie gehen nicht nach einem statistischen Optimum eines Datensatzes vor, sondern sie denken in einem Konzept. Also sie haben etwas, was sie sagen wollen. Das haben sie in ihrem Kopf. Und das formulieren sie dann in Sprache? Also bei den meisten Menschen ist es so, bevor sie anfangen zu sprechen, müssen sie wissen, was sie sagen wollen. Und bei den meisten ist das auch
hilft.
So. Erst nachdenken, ja. Dann reden. Aber Sprache ist der allerletzte Schritt. Und da zeigt sich schon dieser Unterschied. Wir denken in Konzepten, in Kategorien. Wir denken absichtsvoll. Wir denken, wir haben einen Willen. Das heißt, ein Ziel, was wir verfolgen. Wir erkennen Ursache und Wirkung, indem wir mit der Welt interagieren. Und all das macht KI nicht.
Ja, das leuchtet sehr ein. Ich habe Sie auch mal sagen hören, dass das menschliche Gehirn gerade auch in seiner Fehleranfälligkeit einer künstlichen Intelligenz überlegen ist. Wie ist das mit der Fehleranfälligkeit gemeint?
Es ist eigentlich der Fehler im Denken, der uns von der unkreativen Maschine unterscheidet. Stellen Sie sich vor, wir wären perfekt. Wir würden alle Regeln, die jetzt da sind, beachten. Wir würden nie Fehler machen. Es wäre eine unfassbar langweilige, unkreative Welt. Wenn alles perfekt ist, wohin sollst du noch schreiten? Es ist das Ende allen Fortschritts. Und letztendlich ist es dieses Ausprobieren, dieses Testen, dieses Überprüfen, stimmt das, was ich gemacht habe? Das ist letztendlich das, was die Neuartigkeit in die Welt bringt. Und deswegen würde man aus kognitiver Sicht, aus neurowissenschaftlicher Sicht sagen, diese Art von KI, die wir jetzt bei Sprachmodellen sehen, ist in dieser Form nicht kreativ, weil sie letztendlich diesen Regelsatz, mit dem sie trainiert wurde, perfekt und fehlerfrei anwendet. Das wäre intelligent.
Stimmt. Herr Beck, dann ist es ja besonders erstaunlich, was heutzutage so alles in eine künstliche Intelligenz hineininterpretiert wird. Als wir uns neulich unterhalten haben, haben Sie gesagt, gerade im Silicon Valley wird künstliche Intelligenz schon fast pseudoreligiös verklärt. Nicht? Auf der einen Seite ist es dann die Wunderpille für jegliche Probleme der Menschheit und auf der anderen Seite, so dieser dystopischen Variante, ist es dann so eine böse Superintelligenz, die uns Menschen zu Ameisen degradiert. Wie kommen wir denn von solcher Verklärung oder Verteufelung hin zu etwas Praktischerem oder Rationalerem?
Ich habe Mittagessen und Abendessen mit Leuten gehabt, die extrem technisch, wissenschaftlich ausgebildet waren und es ist genauso, wie Sie sagen, auf einmal kommen da ganz alte Erklärmuster. Ja, also sehr religiöse Dinge, also die Zeit läuft ab, immer haben wir, es ist nur noch wenig Zeit, bis die KI kommt. Urreligiöses Motiv.
Bis die Singularität passiert,
tatsächlich,
oder?
Und dann haben wir keine Chance mehr, weil die KI uns überholt und ein überintelligentes Wesen regiert die Welt oder die Unsterblichkeit, die wir erlangen könnten durch eine KI, wie auch immer. Ich denke, man muss aufpassen, dass man nicht selber von seiner Sehnsucht nach Science Fiction dort weggerissen wird. Sie dürfen nicht unterschätzen. 500-600 Kilometer südlich vom Silicon Valley ist die Industrie, die das alles bebildert. Und wie wurden wir sozialisiert mit KI? Das ist hauptsächlich mit Science-Fiction-Filmen passiert. Wir haben KI ja nicht in der Schule beigebracht bekommen. Und ich finde, wenn man das tut, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, in den Maschinenraum reinschaut, dann sieht man, diese Art von KI ist prinzipiell ungeeignet, jetzt eine Matrix zu bauen oder die Welt wie in Terminator zu unterjochen. Oder nehmen Sie jeden beliebigen Science-Fiction-KI-Film. Es ist ja immer dieser Konflikt da, Mensch-Maschine. Und das ist natürlich uralt und spannend. Der Mensch schafft sich etwas, was ihn übertrifft. Aber um die Frage zu beantworten, wir müssen dorthin kommen, das auf eine sachliche, vielleicht auch auf eine etwas technische Weise mal zu erklären, um den Leuten dann einfach diese Möglichkeit zu nehmen, gleich mit solchen Science-Fiction-Hollywood-Erzählungen da anzukommen. Weil meine Erfahrung ist, wenn Leute so nur das Grundprinzip dieser KI verstanden haben, dass sie eben Daten analysiert, ein Best-of macht und das nutze ich, um dann Vorhersagen zu treffen, das verliert dann schon viel dieses Schreckens, dass KI jetzt den Menschen irgendwie unterjocht oder Arbeitsplätze reihenweise vernichtet oder uns in die Unsterblichkeit führt.
Ja, das einzig Gute an dem ganzen Hype war, dass es dazu geführt hat, dass jetzt mal eine breite Befassung damit war und viele Leute mal angefangen haben, damit rumzuspielen, oder?
Das hat Vor- und Nachteile. Wenn Sie in die Geschichte der KI schauen, sehen Sie immer Phasen des Übertreibens und dann ein KI-Winter.
Wann
passiert der KI-Winter? Wenn ein Overselling stattfindet, wenn ich zu viel Erwartungen verkaufe und die Leute denken, oh ja, das ist ja schon bald möglich, ja, bald kann die KI irgendwas, nehmen Sie, was Sie wollen. Und die KI schafft es aber nicht oder die Technik schafft es nicht, diese Erwartungen standzuhalten. Was passiert dann? Dann werden Investitionen abgezogen, dann werden Gelder abgezogen, dann investiere ich es woanders rein und das führt dann dazu, dass diese Technik dann wieder so ein bisschen auf der Stelle tritt, bis der nächste Hype und die nächste Sehnsucht einsetzt. Also es ist wichtig, die Leute zu begeistern, aber bitte kein Overselling, ja, bitte keine Erwartungshaltung schüren, die so nicht erfüllbar sind.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Kommen wir mal zum Thema Kreativität und Intuition. Wie bewerten Sie da unseren Verstand, unser Gehirn im Vergleich zu einer künstlichen Intelligenz?
Ich finde es ja sehr spannend, dass man gerade bei so Sprachmodellen diese klassischen Kreativitätstests durchführen kann.
Ja.
Also ein klassischer Test ist ein Torrance-Test, sagt man in der Psychologie. So, finde 10 Möglichkeiten, was ich mit diesem Glas machen kann.
Ja.
Nenn mir 20 Möglichkeiten, was ich mit diesem Glas machen kann. Nenn mir 50 Möglichkeiten, 50 lustige Möglichkeiten, 50 besonders clevere, 50 technische Möglichkeiten. Und wenn ich einem Sprachmodell diese Aufgabe gebe, wird es mir 20 verschiedene Verwendungsmöglichkeiten geben. Wenn ich wirklich sehr gut bin, kriege ich so in 1,5 Minuten, kriege ich da so ein gutes Dutzend, vielleicht so 18, 20 Verwendungsmöglichkeiten raus und das war's dann. Und hier sieht man die große Stärke der KI, dieser Sprachmodelle. Ich kann, weil ich ja im Prinzip die komplette Sprache, den kompletten Sprachraum analysiert habe, auch ganz entfernte Verknüpfungen herstellen und die neu verknüpfen. Mhm. Und das ist, geht in diese Kreativitätsrichtung, wie Steve Jobs gesagt hat, Creativity is just connecting the dots. Mhm. Also du verknüpfst Dinge miteinander, die vorher nicht verknüpft waren. Der Vollständigkeit halber muss man sagen, das ist ein Teil der Kreativität. Ich würde sagen, der nicht so spannende Teil der Kreativität. Das ist das leichte Problem.
Die leichte Kreativität.
Genau. Das harte Problem ist, ändere das Regelwerk, nach dem du denkst. Und wenn Sie in die Kultur schauen, in die großen technologischen Durchbrüche schauen, auch politische, gesellschaftliche Umbrüche schauen, es waren Menschen, die die Regeln geändert haben. Diese ikonische Apple-Werbung von diesen The Crazy Ones, The Misfits, die Draufgänger, die geändert haben, wie wir denken. Wer wird da eingeblendet? Picasso beispielsweise oder Einstein. Mhm. Was hat Picasso gemacht? Er hat sich hingesetzt mit Braque, seinem Kumpel, und sie haben gesagt, lassen wir doch mal den Fluchtpunkt weg in den Bildern. Das kannst du nicht aus der Vergangenheit ableiten. Es ist ein absichtsvolles Aufstellen einer neuen Regel. Es gibt ein vor Picasso, ein nach Picasso. Ein vor den Beatles, ein nach den Beatles. Und dieser harte Bruch, ich ändere die Regeln, nach denen ich denke, das macht eine KI nicht. Es wäre nämlich nicht intelligent.
Das leuchtet ein. Wenn ich das jetzt mal auf die Schriftstellerei anwende, würde das bedeuten, sie hilft, ganz viele mittelmäßige Reportagen zu schreiben, aber einen Shakespeare werden wir damit nicht bekommen.
Genau, also es führt so ein bisschen zur Regression zur Mitte. Ja, also, weil KI führt dazu, würde eigentlich so eine Mittelmäßigkeit fördern. Ja, also wenn du nichts kannst, wirst du zur Mitte hochgehoben und die Guten, wenn sie sich zu drauf verlassen, stürzen ab ins Mittelmaß. Aber letztendlich bietet KI ein statistisches Optimum an.
Ein statistisches Optimum. Darüber denke ich jetzt mal gerade nach. Ich überlege gerade, wie ich das selber nutze und muss zugeben, ich benutze in letzter Zeit häufig Perplexity. Und zwar, wenn ich mal so ein erstes Brainstorming haben möchte, wie man zum Beispiel eine Rede beginnen könnte. Und das macht mich dann auch schneller, nachher im tatsächlichen Prozess. Aber ich habe mich gefragt, macht uns diese Conversational AI eigentlich besser oder nur intellektuell fauler? Oder wenn ich jetzt wieder an Schulen denke, führt es dazu, dass die sehr guten SchülerInnen noch besser werden und die, die sowieso schon irgendwie keine Lust haben und gelangweilt sind, werden dann noch schlechter?
Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Ich versuche das mal ein bisschen zu sezieren. Also ich denke, ich nutze auch KI zum Beispiel genau zu diesem Zweck, wenn ich so einen Start brauche. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich was formulieren soll. Oder ich habe irgendwie wie so ein Brainstorming, man steht davor und ich lass mir mal viel Input geben.
Ja.
Und der Vorteil ist, wenn man schon viel Erfahrung hat auf dem Gebiet, was man dann beackern will, dann hilft einem das.
Ja,
das. Dann ist es wie so ein Sidekick, so genau. Einer auf Zuruf, der mir was so reingibt. So, das heißt, wenn Sie genau wissen, was Sie tun wollen, Sie kennen sich aus, Sie sind Experte, Sie wissen Bescheid, dann hilft Ihnen diese KI.
Ja.
Wenn Sie jetzt komplett blank sind und haben von dem Thema überhaupt keine Ahnung,
dann wäre es schwierig.
Dann wird es schwierig, weil Sie müssen sich auf das System verlassen und diese Systeme, muss man fairerweise auch sagen, diese Art von Sprachmodellen machen prinzipielle Fehler. Sie können nicht mit komplett unbekannten Problemen klarkommen. Mathematisch beweisbar ist das unmöglich. Sie können nicht Ursache-Wirkung erkennen. Sie haben kein Verständnis von dem, was sie tun. Sprich, eigentlich ist es der perfekte Symbiont für dich. Mhm. Die perfekte Unterstützung, wenn du viel kannst. So, und jetzt ist eigentlich die Aufgabe, die wir als Gesellschaft haben, mit dieser Technik dafür zu sorgen, dass Menschen ihr Gehirn benutzen, Fragen stellen, eine Möglichkeit haben, konzeptionell zu denken, was wäre, wenn Überlegungen anzustellen. Vom Ende her zu denken, zu fragen, wo will ich hin, was kann ich dafür tun? Um mit dieser geistigen Einstellung dann KI zu nutzen. Wenn ich KI von Anfang an nutze, passiert das, was Konrad Zuse gesagt hat. Konrad Zuse, einer der Gründerväter der modernen Computertechnik, der Erfinder des ersten programmierbaren Computers, der in den 90ern gesagt hat, die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer.
Ja, das stimmt. Ja.
Und das passiert, wenn du dich dem Ding halt einfach unterwirfst.
Ja.
Wir brauchen so eine neue Form der Aufklärung, eine digitale Mündigkeit. Wir müssen Menschen darin ausbilden, Probleme zu erfassen, Fragen zu stellen, kritisch zu bleiben, Dinge zu hinterfragen, aber auch tatsächlich konzeptionell nach vorne zu denken. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Habe ich gelernt, als ich Schach spielen gelernt habe. Mhm. So bin ich auch ein bisschen in diese KI-Faszination reingerutscht. Das war, als Garry Kasparov gegen Deep Blue verloren hat. Das war 97. Ein einschneidender Moment.
Stimmt.
Für den kleinen Henning. So, und ich habe damals gelernt von meinem Schachlehrer, es gibt zwei Arten, wie du Schach spielen kannst. Möglichkeit eins, du analysierst die Stellung auf dem Brett und rechnest alle Züge durch und wählst den besten aus. Mhm. Das ist quasi ein statistisches Optimum bilden. Mhm. Möglichkeit zwei ist, du überlegst dir, welche Stellung willst du auf dem Brett erreichen? Wie sollte die aussehen in 5 bis 10 Zügen? Wie kriege ich den König unter Druck? Und vom Ende her rechne ich dann zurück und sage, wenn das mein Ziel ist, was muss ich dann jetzt tun? Und ich finde, diese zweite Art machen wir viel zu selten. Wir überlegen uns viel zu selten, wo wollen wir hin? Und wenn wir dorthin wollen, was müssen wir dann jetzt tun? Wir sind viel zu häufig in diesem Modus, welche Optionen haben wir und welche beste wählen wir dann aus? So wie wir unser E-Mail-Postfach wegklicken und eine E-Mail nach der anderen abarbeiten. Und dann bist du immer reaktiv. Weißt du, du bist niemals so in diesem aktiven, gestalterischen Modus. Und das erwarte ich von einem Menschen.
Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Wir feiern ja auch den 300. Geburtstag. Haben wir gefeiert in diesem Jahr von Immanuel Kant, der das gesagt hat. Als wir neulich darüber sprachen, haben wir auch gesagt, danach kam ja die Romantik. Da kehrte man da so ein bisschen nach innen, verließ sich auf das Gefühl und wie man alles erlebt hat. Glauben Sie eigentlich, man kann diesen Verstand und die Emotionen gut miteinander verheiraten, sodass sich dieses kritische Denken gut ausprägen kann?
Immanuel Kant hat auch in diesem berühmten Aufsatz geschrieben, so sinngemäß, viele Menschen denken, Doppelpunkt, warum muss ich denken, wenn ich nur bezahlen kann?
Und ich finde, der war aber sehr weise und hat schon mal 3 Jahrhunderte nach vorne gedacht.
Unfassbar,
oder?
Ich kann das heute über jeden zweiten ChatGPT-Nutzer drüber schreiben. Ja? Also die Idee, dass ich für das Denken bezahle, ist ja eigentlich das Geschäftsmodell von KI.
Ja.
Und ich finde, nie war es wichtiger, diesen Mut und diesen Imperativ, diese Aufklärung, los, denk mal nach über die wichtigen Dinge, hochzuhalten. Aber weil Sie sagen, Gefühl und Verstand, ich denke, es ist immer eine Dialektik. Es schwingt immer hin und her. Wenn Sie die Geschichte der Menschen anschauen, es gibt Phasen, wo es vergleichsweise vernünftig zugeht und sehr verstandesorientiert. Und dann kommen wieder Phasen, wo es dann eher emotional ist. Ich finde, wir sind gerade in einer Phase, in der das Emotionale, das Gefühlige die Oberhand gewinnt.
Gerade im Vormarsch ist.
Also ich kann mit Gefühlen heutzutage begründen. Ich kann jedes Gespräch damit beenden, dass ich sage, ich fühle mich nicht wohl dabei. Moment, Sie verletzen meine Gefühle, das möchte ich jetzt nicht. Und damit ist das Gespräch beendet. Und was passiert, wenn wir auf einmal das Gefühl höher stellen als das Argument? Es wäre eigentlich der Verrat an dieser modernen, aufgeklärten Idee, die uns eigentlich so weit gebracht hat. Und vielleicht brauchen wir das. Wir brauchen vielleicht einen Moment, wo wir uns emotional ausleben können. Vielleicht verklären wir deswegen KI auch so seltsam emotional. Ja. Es gibt auch Studien, die zeigen, Menschen wollen Robotern sofort ein Geschlecht zuordnen. Wenn ich einen geschlechtslosen Roboter hinstelle, dann zerreden sich Menschen erstmal drüber, welchen Namen gebe ich. Ist es männlich oder weiblich?
Ist er oder sie?
Genau.
Oder divers?
Genau. Und diese Identität, die mir diese Emotionen gibt, das ist heute ja extrem wichtig geworden. Und vielleicht brauchen wir dieses Hin- und Herschwingen zwischen Verstand und Emotionen.
Zwischen beiden. Also ich muss sagen, ich fühle mich jetzt sehr gut. Ich hoffe, der Henning Beck fühlt sich hier bei mir jetzt auch gerade sehr gut. Ich komme noch mal jenseits vom Gefühl auf die Fakten. Wir leben ja durchaus in einer postfaktischen Welt und viele Menschen nehmen das, was sie auf TikTok oder Instagram sehen, für bare Münze. Was glauben Sie, können wir alle zusammen besser tun, um dieses kritische Denken, das Hinterfragen, die Liebe zu Fakten oder zumindest der Unterschied, was ist Fakt, was ist Meinung, besser wieder voranzubringen?
Dazu muss man sagen, zunächst das große Versprechen des Internets der 90er Jahre hat sich nicht erfüllt. Das große Versprechen war Demokratisierung der Welt. Ich kann mich erinnern, ich habe meine E-Mail-Adresse seit 1997 und damals war die große Zeit der Demokratisierung der Welt durch Information für alle. Ist nicht passiert.
Ja.
Also ganz offensichtlich kontrolliert man heute Menschen darüber. Warum? Weil die falsche Annahme war, dass ich Menschen durch Zugang zu Informationen eine Freiheit gebe. Tatsächlich passiert das Gegenteil. Ich mache Menschen unfrei, indem ich sie mit Informationen zuschütte. Also ich konnte Menschen immer dadurch manipulieren, dass ich ihnen Informationen vorenthalten habe. Das hat jahrhundertelang funktioniert.
Sehr gut, ne?
Wundervoll funktioniert. Jetzt kann ich Menschen manipulieren und, sagen wir mal, kontrollieren, indem ich ihnen so viele Informationen gebe, dass ich die Wahrheit komplett verdünne. Der psychologische Effekt nennt sich Illusory Truth Effect, die Wahrheitsillusion. Ich kann Ihnen so oft einfach was Falsches, was Grottenfalsches so oft sagen, dann glauben Sie das irgendwann. Dann glauben Sie, dass Lima die Hauptstadt von Chile ist, wenn ich Ihnen das nur oft genug sage, ja? Obwohl es Santiago de Chile ist. Und in dieser Welt leben wir heute. Wir werden gerade durch Social Media zugeschüttet von Informationen und wir müssen lernen, diese Unübersichtlichkeit zu bändigen. Ich finde, wichtig ist dieses kritische Denken. Ich sehe es auch in der jüngeren Generation nach Gen Z, würde ich sagen, also die noch jünger sind.
Die Alphas, wie sie jetzt heißen.
Ja, ich finde es ein schrecklicher Begriff, ehrlich gesagt. Ne? Dann gibt es auch Generation Beta, habe ich
Ab
mir gedacht.
Oh. 2010 ist ja man Generation Alpha.
Alles klar, das werde ich meiner Nichte mal sagen, die was wo zu sie jetzt
wo sie jetzt gehört.
Genau, aber es findet auch so eine, ich will sagen, so eine gewisse Grundkritik schon mal statt. Also vielleicht wächst man auch auf und ist da ein bisschen kritischer, was diese Sachen angeht. Ich finde aber auch, dass künstliche Intelligenz ein sehr scharfes Schwert ist, um diesen Informationsdschungel zu durchschlagen, weil mit KI habe ich natürlich jetzt eine Möglichkeit, etwas Ordnung in diese Vielfalt, in diese Unübersichtlichkeit zu bringen, wenn ich selber als Mensch in der Lage bin, dieses System einzusetzen. Gibt es mir ja die Möglichkeit, noch sehr viel klarer, vielleicht auch Schrott rauszufiltern, nochmal zu referenzieren, zu suchen. Ja. Das ist ja eine Art, woran gearbeitet wird. Ja.
Darin wäre so ein praktischer Nutzen. Das sehen wir übrigens auch bei unseren funktionsspezifischen Chatbots, die wir machen für Menschen, die im Rechtsbereich sind, die im technischen Service arbeiten, die im Kundenservice arbeiten. Und da kann das tatsächlich helfen, dass man schneller die relevanten Informationen bekommt und so besser antworten kann. Vielleicht nochmal auf ein anderes Thema zurück, was ich bei Ihnen auch öfters gehört hatte. Sie sprechen häufig von Deep Understanding im Vergleich zu Deep Learning. Könnten Sie dazu noch ein paar Themen sagen?
Also Lernen, alle Welt will lernen. Ja. Deep Learning, Machine Learning, überall wird gelernt. Man muss dazu sagen, Lernen ist nichts Besonderes. Alle Lebewesen lernen. Ja, also ein Maulwurf lernt, ja, ein Seeadler lernt, ein Flusspferd lernt, alle lernen. Computer lernen. Menschen verstehen. Das ist ein Unterschied. Denn verstehen bedeutet, du änderst die Art und Weise, wie du Informationen verarbeitest. Mhm. Quasi nach welchem Konzept du sie organisierst oder auch in welches geistige Konstrukt du sie einordnest. Verstehen bedeutet, du erkennst den Unterschied zwischen Ursache und Wirkung. Mhm. Man sagt häufig, ich habe verstanden, warum etwas ist. Oder auch, wofür etwas ist. Das heißt, wir erkennen häufig auch den Zweck der Dinge.
Ja.
Also hier zum Beispiel, ich kann zum Beispiel sagen, hier dieses Glas. Ich könnte dieses Glas definieren, indem ich sage, das Glas hat eine bestimmte Form, es hat eine bestimmte Festigkeit, ich kann diese ganzen Daten analysieren und einer KI könnte ich jetzt Millionen von Gläsern zeigen, ja, und dann würde die KI erkennen, alles klar, ein Glas ist eine Struktur mit einer Öffnung oben, mit einer besonderen Form, so. Ein Mensch macht das nicht so. Ein Mensch würde sagen, ein Glas ist ein Objekt mit dem Zweck, Wasser zu enthalten, beispielsweise. Mhm. Wenn ich dieses Konstruktionsprinzip dieses Glases, dieses Konzept nutze, dann kann ich sofort komplett andere Gläser erzeugen, die sich von diesem ersten Glas komplett unterscheiden, die aber auch die Funktion des Wasserenthaltens haben. Und während ich dafür ein Glas brauche, um das zu verstehen, dieses Konzept, braucht eine KI eben ganz viele Beispiele und würde immer den Umweg über diese Struktur gehen. Mhm. Das Argument von Machine Learning ist jetzt, wenn ich halt einfach nur genügend Gläser,
ganz viele Gläser,
sehr viele Beispiele reinballer, dann wird diese KI aufgrund dieser Struktur, die daraus analysiert wird, irgendwann erkennen, dass sich Gläser mit einer bestimmten Form oder Öffnung dafür eignen, Wasser zu enthalten. Aber aus kognitiver Sicht wird die KI nie verstanden haben, was das Konzept eines Wasserglases ist. Und ein Mensch, wie gesagt, braucht ein oder zwei Beispiele dafür und kann das sofort auf unendlich viele neue Beispiele übertragen. Und das ist eben Verstehen, statt einfach nur Datensatz zu analysieren.
Und sehen Sie irgendeinen Weg, dass man in der Entwicklung von KI in eine andere Richtung einschlägt und das Konzept des Verstehens versucht nachzubilden?
Ja, es gibt auch solche Ansätze. Also all das, was wir bei großen Sprachmodellen sehen, da passiert das nicht. Aber es gibt auch andere KI-Schulen, symbolische KI beispielsweise. Es gibt auch logische schlussfolgernde KI. Da ist das Problem, ich kann die schlecht auf so einen riesigen Datensatz drauf pflanzen. Das kann ich halt sehr gut mit solchen Transformer-Modellen machen. Ich bin sehr sicher, es spricht nichts dagegen, dass ich in Zukunft eine KI baue, die das kann. Ich weiß aber erstens nicht, wann das passiert. Wir kennen auch tatsächlich nicht den erfolgversprechendsten Ansatz dafür. Was wir allerdings wissen, ist, dass die Transformer-Modelle oder die Sprachmodelle, die wir im Moment kennen, nicht dazu in der Lage sein werden, das zu tun. Weil nur durch Beobachten kannst du nicht Ursache-Wirkung auseinanderhalten. Das ist ein uraltes philosophisches Problem. Das ist nichts Neues. Also es wird ja nicht jedes Jahr Winter, weil die Zugvögel in den Süden fliegen. Oder es wird ja nicht jeden Abend dunkel, weil die Tagesschau im Fernsehen kommt. Ja? Also nur durch Zuschauen wird das nicht gehen. Du musst immer aktiv mit der Umgebung interagieren. Du musst was machen.
Ja, also ich habe Sie auch häufiger sprechen hören von einer gehirngerechten Arbeitswelt. Da habe ich mir gedacht, das ist gut. Was müssen wir tun, um eine gehirngerechte Arbeitswelt einzurichten?
Ja, ich finde, die Ironie der heutigen Zeit ist, dass wir uns viel zu häufig benehmen wie Maschinen.
Ja.
Oder wir verlangen von Menschen, dass sie sich benehmen wie Maschinen.
Ja.
Also erstens schauen Sie sich einen Intelligenztest an. Überall Zahlen rein, die ich ergänzen soll. Überall irgendwelche Kästchen, die ich habe.
Das hat mich übrigens schon vor Jahrzehnten gefragt, warum das ein Intelligenzbeweis sein soll.
Ja, also ganz ehrlich, so ist Intelligenz definiert.
Ja.
Intelligenz ist definiert als, ich finde einen Regelsatz und wende diesen Regelsatz, ein Muster, fehlerfrei an. Intelligenz ist die Fähigkeit, Probleme effizient zu lösen. Und genau das mache ich ja in einem IQ-Test. Ich habe da so ein Gitter und dann muss ich das logische nächste Ding da reinhauen oder irgendwie eine Zahlenreihe ergänzen. Was ich da abfrage, ist zu denken wie ChatGPT. Das macht nichts anderes. Also ich habe einen großen Datensatz, ich analysiere das Ding, mache dann einen Forecast, mache eine Prognose. Und wir behandeln viel zu Menschen häufig so. Und wir geben Menschen viel zu selten Freiheit, etwas auszuprobieren, weil wir den Fehler von Anfang an vermeiden wollen, anstatt zu sagen, lass uns am Anfang was ausprobieren und zum Schluss muss das Produkt funktionieren, aber nicht am Anfang. Am Anfang brauche ich mal eine Idee, kontraintuitiver Bruch, eine Frage stellen, was ausprobieren. Dafür brauche ich Freiheit. Die Leute müssen die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren. Zum Zweiten, wir müssen auch viel mehr diesen Austausch der Leute untereinander fördern. Also gerade in großen Unternehmen sind die besten Ideen schon längst drin. Ich muss die richtigen Leute zur richtigen Zeit zusammenbringen.
Das stimmt.
Ich habe noch kein einziges Projekt gesehen, was nicht davon profitiert, einen Nicht-Experten zu fragen. Jemanden, der sich nicht damit auskennt, der eine naive Frage reinbringt, einen anderen Blickwinkel reinbringt und dann denkst du selber auf einmal anders. Ja? Und wir müssen Leuten, das wäre das Dritte, wir müssen Leuten die Möglichkeit geben, diese Dynamik des Arbeitens zu wechseln. Also wir wissen, es gibt nicht einen Ort, an dem ich spitze denke, sondern es gibt verschiedene Orte. Mal muss ich mit anderen in Austausch kommen, dann brauche ich Räume oder Orte, wo ich fokussiert und konzentriert arbeite. Ich brauche Räume, wo ich mich entspannen kann, vor dem Problem zurücktreten kann. Und genauso wie in meiner Wohnung, in Ihrer Wohnung, Sie unterschiedliche Räume haben, je nach Bedürfnis, mal wollen Sie essen, mal wollen Sie schlafen, brauchen Sie das eigentlich auch an der Arbeit. Sie brauchen für verschiedene Arbeitsweisen unterschiedliche Räumlichkeiten.
Und mit Räumlichkeiten meinen Sie tatsächlich auch physikalische Räume, ne?
Physische Räume.
Wo wir zusammenkommen, ganz analog, um dann der Kreativität freien Lauf zu lassen. Das geht nicht in einem rein digitalen Raum, ne, wenn ich da den Hintergrund wechsle.
Sie brauchen... Tatsächlich zeigen die Studien, am besten sind solche Mischformen.
Mhm.
Also sie haben Phasen, wo sie auch digital voll fokussiert arbeiten können. Sie brauchen aber auch Phasen, wo sie jetzt mit anderen zusammenkommen. Also sie müssen diesen Wechsel schaffen. Und interessant ist, Menschen kommen auf Ideen, wenn sie wechseln. Selten kommen sie auf Ideen, wenn sie an einem Ort speziell sind, sondern häufig beschreiben Menschen Momente des Übergangs. Es kann sein, du weißt nicht weiter, du gehst durch eine Tür durch und kommst auf eine neue Idee. Türrahmeneffekt nennt man das. Der Raumwechsel führt dazu, dass du anders denkst. Oder wenn du auf Reisen bist, du bist in einem Zug, in einem Auto, irgendwo bist du unterwegs und die Änderung der Räumlichkeit führt dazu, dass du anders denkst. Und stattdessen haben wir viel zu häufig dieses Problem, Menschen sitzen an einem Ort und sollen dort gut denken, sich konzentrieren mit anderen, dann sollen sie mal kreativ sein und dann nochmal irgendwie was Neues entwickeln. Das funktioniert nicht.
Also kann ich nur bestätigen, hat ja auch was damit zu tun, wie man sogar Glück empfindet, ne, als Veränderung eines Zustandes und nicht als, ich schaue hier die Wände und dieselben Leute die ganze Zeit an.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie sagen. Was ist Ihr Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist Spaghetti mit Trüffeln.
Spaghetti mit Trüffeln. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen jetzt Montagabend Spaghetti mit Trüffeln.
Mhm.
Freuen Sie sich. Essen Sie Dienstagabend wieder Spaghetti mit Trüffeln. Am Mittwoch essen Sie wieder Spaghetti mit Trüffeln.
Und die Spaghetti mit Trüffeln wird nicht mehr schmecken.
So ist das. Wenn du dem fünften Abend Spaghetti mit Trüffeln, werden Sie sagen, um Gottes Willen, bring mir eine Bockwurst oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber irgendwas anderes.
Ja.
Und genau das ist sehr typisch für Menschen. Es ist nicht der absolute Zustand, der uns glücklich macht.
Ja.
Sondern es ist immer die Veränderung oder das relativ besser werden als das, was wir erwartet haben. Und genau das müssen wir tagtäglich immer wieder leisten. Ja, wir müssen uns eigentlich immer wieder so ein bisschen herausfordern und auch immer wieder diese Neuartigkeit, diese Überraschung.
Das stimmt. Und damit man das so empfinden kann, auch als eine Beschleunigung, weil etwas wieder vorwärts geht, muss man ja auch manchmal wieder runterkommen. Sonst würde man ja durchdrehen, ne? Dass du die Schnelligkeit und die Langsamkeit hast, die Veränderung eines Zustandes.
Stellen Sie sich das Paradies nicht als glücklichen Ort vor. Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist das Paradies der schlimmste Ort, an dem Sie sein können.
Das habe ich mir schon aber als Kind gedacht, als ich erstmals mit der Idee des Paradieses konfrontiert
wurde. Wie langweilig ist das denn? Alles ist schön. Ich sage Ihnen ganz
ehrlich. Alles ist da.
Und Studien zeigen sogar, wenn Sie Menschen ähnliche Zustände auslösen, was Menschen machen, noch schöner als es schön zu haben, ist es, es vielleicht noch schöner zu haben. Menschen zahlen einen Preis dafür, sogar körperliche Schmerzen, also sie riskieren Elektroschocks im Experiment, wenn es vielleicht besser ist. Und zwar nur zu 50% besser, ist besser, als es auf jeden Fall gut zu haben. Und das ist eigentlich das, was uns Menschen in der Geschichte immer angetrieben hat. Man kann über Menschen ja viel Schlechtes sagen und Menschen haben ja viel Unsinn gemacht. Aber eins kann man nicht sagen, wenn es drauf ankommt, sind Menschen sehr erfindungsreich und wollen diesen Fortschritt auch wirklich sehr schnell und konkret umsetzen. Und das ist etwas, was uns zu einer sehr erfolgreichen Lebensform gemacht hat, sehr anpassungsfähig, und deswegen bin ich auch sehr sicher, dass uns in Zukunft da die Ideen nicht ausgehen. Ja.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich komme vielleicht zum Schluss noch zu einem weiteren Aspekt menschlicher Intelligenz, emotionaler Intelligenz. Wie ist denn Ihre Sicht auf emotionale Intelligenz von Menschen im Wechselspiel mit KI?
Ehrliche Antwort?
Ja, natürlich.
Also, ein Neurowissenschaftler würde Ihnen immer sagen, es gibt keine emotionale Intelligenz. Jo, weil Intelligenz ist eigentlich definiert als, wie ich schon sagte,
wie Sie eben gerade sagten, genau,
effizient zu denken.
Regeln abarbeiten, effizient denken.
Ganz wichtig, wir dürfen Intelligenz nicht als Synonym für Fähigkeit verwenden. Also ganz häufig, wenn wir im Sprachgebrauch sagen, das ist eine sehr intelligent, emotional intelligent oder fußballerisch intelligent oder sowas, dann meinen wir damit eigentlich Fähigkeit.
Ja.
Menschliches Denken ist viel mehr als nur intelligent. Es ist kreativ, es ist empathisch, es ist kooperativ.
Dann nehmen wir die emotionale Fähigkeit.
Genau, und diese Fähigkeit ist quasi eine Dimension, die, wie soll ich sagen, so eine Art Abkürzung im Denken ist. Also mit Emotionen können Sie das, was Sie sonst sehr lange ausrechnen würden, ja, in einem sehr kurzen Denkvorgang quasi beschleunigen. Und ich finde, diese Emotion ist sehr wichtig, um erstens auch nicht überfordert zu sein von zu vielen Informationen. Häufig hast du ein Bauchgefühl, du hast eine Intuition. Und wenn Sie ein Experte auf Ihrem Gebiet sind, dann hören Sie bitte häufiger auf Ihren Bauch als auf Ihren rationalen Verstand, auf Ihr Bewusstsein. Weil ganz häufig hat ein Gehirn unterbewusst schon die wichtigsten Entscheidungen für Sie getroffen. Und das spüren Sie emotional. Das klingt komisch, wenn ich hier als Neurowissenschaftler hier solche emotionalen
Reden schon. Jetzt sind ganz viele ganz ruhig.
Aber ich finde das sehr wichtig. Und zum Zweiten, Sie können eine Entscheidung nur dann rechtfertigen, wenn Sie sie auch emotional bestätigen können. Das ist ganz wichtig. Also Sie können Argumente immer für alles finden.
Ja.
Für und dagegen. Aber die wichtigsten Entscheidungen in Ihrem Leben oder auch als Gesellschaft, die wir treffen, sind häufig die, die Sie emotional unterfüttert haben. Dann sagen Sie nämlich, ich übernehme die Verantwortung dafür. Es mag eine schlechte Entscheidung gewesen sein aus rationaler Sicht. Kann sein. Menschen irren sich. Kann passieren. Aber ich stehe aus den Gründen dazu und ich werde das nächste Mal dafür sorgen, dass ich es besser mache. Ich lerne daraus. Wenn Sie das machen, dann werden Sie sich in Zukunft niemals vorwerfen können, schlecht gehandelt zu haben. Weil Sie werden immer sagen können, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Ich war emotional dabei. Und das war mein Gesamtpaket, mit dem ich dann in die Zukunft gegangen bin. Vielleicht sind Sie auf die Nase gefallen. Vielleicht haben Sie eine große Idee gefunden. Aber Sie werden in der Rückschau niemals sich vorwerfen können, nicht Ihr Bestes gegeben zu haben.
Und wenn jetzt eine Maschine diese bestimmte Sachen einfach nachahmt, empfinde ich die dann als mir gegenüber empathisch?
Selbstverständlich. Also Menschen werden sich in KI-Bots verlieben. Sie werden Freundschaften dazu schließen. Das liegt nicht daran, weil die Bots so clever sind, sondern weil Menschen sich in alles Mögliche verlieben. Ich kenne Menschen, die geben ihrem faktisch unbelebten Kuscheltier einen Namen. Die geben ihrem Auto einen Namen. Die geben ihrem Telefon. Überall interpretieren wir Seele hinein, auch wenn rational keine Seele da ist. Und deswegen kein Problem. Menschen werden sich in ihren Bot verlieben. Menschen werden Freundschaften damit schließen. Das liegt nicht daran, weil diese KI-Programme so super emotional sind, sondern weil wir da sehr viel rein interpretieren.
Ja, dann gibt es dann nächste Bots, die machen eher Verträge mit uns.
Das wären sehr rationale Bots. und mag sein, könnte passieren. Aber ich finde, es kommt tatsächlich so ein bisschen auf diese Symbiose an. Also wir dürfen dieses Emotionale nicht unterschätzen. Wir dürfen es, wie ich auch schon gesagt habe, nicht zu hoch halten. Ja, wir brauchen diese Mischung. Wir brauchen den Immanuel Kant in uns und wir müssen erkennen, wann wir romantisch Caspar David Friedrich mäßig denken dürfen. Und Ich finde es eigentlich ganz interessant oder lustig, dass Immanuel Kant-Jahr und das Caspar-David-Friedrich-Jubiläumsjahr zur gleichen Zeit 2024 haben. Das ist eine schöne Koinzidenz, finde ich. Ja.
Das stimmt. Und wir können jetzt im 21. Jahrhundert die wunderbare Symbiose aus Aufklärung und Romantik machen. Jetzt muss ich Sie zum Schluss aber noch fragen, was sind, neben dem, was wir schon diskutiert haben, die wichtigsten Fähigkeiten und Eigenschaften, die wir als Menschen jetzt kultivieren sollten?
Ich finde am wichtigsten, dass wir keine Angst haben sollten. Also wir sind ja in einer Kultur hier in Mitteleuropa, in der wir eigentlich uns immer davor fürchten zu verlieren. Mhm. Wir wollen bewahren, wir wollen beschützen. 2/3 der Menschen wollen gar keine neuen Technologien, solange nicht bewiesen ist, dass sie nicht komplett risikofrei sind. Ja, das ist faktisch unmöglich. Ja, also wir müssen immer ein Risiko eingehen. Und wir dürfen keine Angst davor haben, auch eine neue Technologie wie künstliche Intelligenz einzusetzen. Wir sollten manchmal die Frage stellen, was droht uns denn, wenn wir das nicht einsetzen? Was passiert denn mit zukünftigen Generationen, wenn wir diese Technologie nicht verwenden? Welche Ideen werden wir alle nicht haben? Wie viele Menschenleben werden wir nicht retten in der Gesundheitsbranche? Welche Geschäftsmodelle werden wir nicht entwickeln? Wir sind ja ein Land, was davon lebt, dass wir gute Ideen haben. Wir buddeln nichts aus der Erde und dann verkaufen wir das teuer weiter, sondern wir lösen Probleme anders, besser als anderswo auf der Welt. Deswegen haben wir unsere Produkte so entwickelt, wie wir das tun. Und wenn wir aufhören, diesen Mut zu haben, neue Technik dafür einzusetzen, dann würden wir eigentlich uns der größten Stärke berauben, die wir eigentlich haben. Gerade in diesem Land. Ja.
Das war ein fantastisches Schlusswort. Ich würde sagen, lasst uns neugierig sein und mit Lust am Machen und Gestalten und Veränderungen feiern.
Zelebrieren, ja.
Genau.
Gerne.
Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.